Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Holger Volland von Brand 1. Die 400. Folge. Unglaublich, oder Leute? Viel Spaß!
Komme aus dem inhaltlichen Bereich und ich habe hier wirklich Zugang zu jedem Inhalt auf dieser Welt. Und für so einen Content-Junkie wie mich ist das natürlich der pure Traum, ne? Dass du hier nicht nur Inhalte findest, sondern dann auch ganz schnell Kontakt hast zu den Leuten, die für diese Inhalte zuständig sind. Also ich lese irgendeine spannende Studie und denke mir, boah, mit der Professorin würde ich mich gerne mal unterhalten. Und dann ist es in der Regel einfach ein Anruf wert. Und das ist schon ein Wahnsinnsluxus. Und diese kleine Truppe rund um Gabriele Fischer hat damals dann eben gesagt, wir wollen es anders machen. Wir wollen ein anderes Wirtschaftsmagazin, eins, das sich eher auf positive Beispiele fokussiert, statt auf negative Enthüllungsgeschichten. Eins, das eher Menschen in den Vordergrund bringt und nicht Unternehmen. Und eins, das auch versucht, Mut zu machen und Beispiele zu bringen dafür, dass Leute, die ihr Leben in die Hand nehmen und die die Veränderung in die Hand nehmen, damit ihre Zukunft gestalten. Also es ist das Anti-Zukunftsangst-Magazin. Deswegen geht's vielleicht im Kern um die Frage, wie schaffen wir es, Organisationen zu bauen, die permanent in der Lage sind, sich an den richtigen Stellen zu erneuern.
Und damit moin und willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath und ich freue mich riesig, dass ihr heute am Start seid, denn wir haben die 400. Episode dieses Podcasts. 2018 habe ich irgendwann mal begonnen, zu Hause am Küchentisch, damals noch via Zoom. Mittlerweile sind viele spannende Geschichten erzählt worden. Ich bin durchs ganze Land gereist und freue mich, heute mit euch das Jubiläum feiern zu können. Ich bin dafür nach Hamburg gefahren und zwar zur legendären Brand 1, einem der für mich wichtigsten und besten Wirtschaftsmagazine, und habe dort mit dem CEO Holger Volland sprechen dürfen. Holger hat sich die Zeit genommen und das ist was wirklich Besonderes, denn sie sind gerade sehr, sehr busy. Sie ziehen gerade um in Hamburg in die Hafen City. Wir schauen aber nochmal rein, wie das Ganze entstand. Wir schauen in die Story von Holger, der übrigens auch mal DJ war, der die digitale Transformation hautnah miterlebt und auch mitgestaltet hat. Das schauen wir uns in seiner Geschichte an. Und dann gucken wir natürlich auch nochmal, wie das Brand 1 Magazin eigentlich entstanden ist. Wir gucken in die Unternehmenskultur. Wie entstehen diese Geschichten? Was bedeutet Reibung und Spannung im Hintergrund? Wie challengen sich die Leute dort, damit am Ende eben diese wichtigen Magazine rauskommen? Und das geht ja schon mit der Titelseite immer los, wenn man das Ganze am Bahnhofskiosk sieht. Das muss irritieren, sagt Holger. Was er damit meint, das werden wir heute hören. Es geht aber auch um den Wandel der Arbeitswelt, so wie Holger das erlebt hat, den Hype New Work und die Frage, was ist noch dran heute, was ist noch relevant für uns, welche Rolle hat eigentlich auch so ein Bällebad gespielt, wofür stand das? Und es geht am Ende des Tages um Experimente und um Erneuerung. Ein wirklich spannender Blick in die Arbeit von Brand 1. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Inspiration. Bevor wir starten, meine Bitte, abonniert diesen Podcast, wenn ich mir irgendwas wünschen darf heute zur 400. Folge. Dann das, geht in eure Podcast-App und klickt drauf. Ich gebe Woche für Woche Vollgas und schaue, dass ich hier mit den wichtigsten, spannendsten Menschen spreche. Das sind manchmal Underdogs, das sind manchmal bekannte Leute. Sie alle sind mit Leidenschaft dabei und wollen was verändern, wollen was bewegen. Und ich glaube, bessere Gesprächspartner und Partnerinnen kann man dann ja eigentlich auch gar nicht haben als Leute, die mit Passion dabei sind und die Arbeitswelt ja zum Besseren bewegen wollen. Wenn noch ihr da noch Ideen habt, schreibt mir gerne. Jetzt springen wir aber erstmal rein in den Podcast New Work Chat 400 mit Holger Volland von Brand 1. Viel Spaß. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass ich heute in Hamburg bin bei Holger bei der Brand 1. Moin.
Moin, schön, dass du bei uns bist.
Freut mich auch, hier in den letzten Tagen sozusagen. Ja,
ja, wir ziehen hier um mit dem Büro. Das heißt, du wirst jetzt, du erlebst hier nochmal 4 Wochen Chaos. Ich weiß nicht, über wie viele Kartons bist du gestolpert, als du rein bist?
Ja, ich habe 1, 2 gesehen, bin so ausgewichen.
Okay, Also noch haben wir keine Opfer zu beklagen, die von Kartons erschlagen
wurden. Ihr denkt hoffentlich auch out of the box.
Na, natürlich denken wir out of the box. Sehr, da versteht ja Brand 1.
Ja. Wie lange wart ihr denn jetzt hier?
7 Jahre waren wir hier in der schönen Marzipanfabrik.
Ja, ich habe das gerade gesehen, so ein bisschen von außen. Das ist so ein Komplex, ja. Hier sind viele interessante Firmen drin.
Ja, unter anderem ein großes Tabakunternehmen ist hier drin, aber auch Werbeagenturen. Es gibt hier super nette Gastronomie, die auch selber Alkohol destilliert, wo man sich dann zu Afterwork-Partys treffen kann. Ist ganz schön hier, das Gelände. Ja, wir sind hier damals eingezogen vor 7 Jahren, weil wir dachten, wir brauchen jetzt mal richtig viel mehr Fläche. Ne? Also wir sind ja ein winzig kleiner Laden, das sind nur 40 Leute und sind hier auf 1500 Quadratmeter gezogen. Das ist schon ordentlich, weil wir auch dachten, jeder von uns braucht mindestens 3 Räume, um mit all den Kunden und mit all den Kooperationspartnerinnen und Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu interagieren, gemeinsame Veranstaltungen zu machen. Und dann kam Corona. So, also wirklich, nachdem wir den Umzug abgeschlossen hatten. Und ja, dann hat sich natürlich viel verändert für uns alle. Und ja, jetzt nach 7 Jahren sagen wir leise Danke und gehen in neue Räume.
Restart.
Genau.
Ich habe hier eine schöne Einstiegsfrage, liebe Holger. Meine mittlere Tochter, ich habe ja 3, die hilft so ein bisschen mit und spricht das Intro ein und hat dich jetzt auch schon kurz introduced. Und ich würde auch dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du ihr sagen?
Ich schaue mich um, was die Menschen in der Welt so interessiert, und pick dann genau die Dinge raus, von denen ich glaube, dass sie anderen Menschen dabei helfen, ein schöneres Leben führen zu können. Und das Ganze immer in Bezug auf Wirtschaft, Geld verdienen, arbeiten, seiner Profession folgen, seiner Leidenschaft folgen. Und ich darf das machen nicht als Redakteur oder als Chefredakteur, sondern ich darf das machen als Verleger. Das heißt, ich bin dafür zuständig, mit welchen Produkten wir hier arbeiten. Und ein Produkt in so einem Verlag, was kann das sein? Das kann ein Magazin sein, eine Zeitung sein, das kann ein Podcast sein, wie der, den wir jetzt hier gerade aufnehmen. Das können Veranstaltungen sein. Alles, womit Menschen so interagieren und wo Menschen so auftauchen, um sich mit Wissen zu versorgen oder mit Kontakten.
Was ist das Coolste an deinem Job, würde sie noch nachfragen?
Was würde sie denn am meisten interessieren an meinem Job, wenn ich da mal
zurückfrage? Was würdest du sagen, was ist das Coolste?
Das Coolste an meinem Job? Das Allercoolste an meinem Job ist mein schier unendlicher Zugang zu Wissen. Also ich liebe es selber, auch wenn ich jetzt hier bei Brand 1 eher die organisatorische Rolle als Verleger habe, interessiere mich natürlich für Inhalte. Ne? Ich habe Publizistik studiert und komme aus dem inhaltlichen Bereich, und ich habe hier wirklich Zugang zu jedem Inhalt auf dieser Welt. Und für so einen Content-Junkie wie mich ist das natürlich der pure Traum, ne? Dass du hier nicht nur Inhalte findest, sondern dann auch ganz schnell Kontakt hast zu den Leuten, die für diese Inhalte zuständig sind. Also ich lese irgendeine spannende Studie und denk mir, boah, mit der Professorin würde ich mich gerne mal unterhalten. Und dann ist es in der Regel einfach ein Anruf wert. Und das ist schon ein Wahnsinnsluxus.
Also da auch reingehen zu können, reinzugraben, der Sache nachzugehen.
Absolut, klar. Und jetzt bei mir eben weniger, was die Geschichten angeht, sondern eher so Fragen, wie entwickeln sich unsere Medien, ne? Welche Rolle haben Medien in unserer Gesellschaft zum Beispiel? Ja.
Da wollen wir mal gucken, wie du da eigentlich hingekommen bist. Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Nürnberg aufgewachsen.
Das hört man aber nicht.
Nee, ich bin relativ schnell nach Berlin gezogen, so mit 19. Und mein Berliner Erweckungserlebnis war in der Bäckerei um die Ecke. Ich bin am Nollendorfplatz gezogen und bin dann da in die Bäckerei gegangen und habe dann so Nürnberger Hochdeutschmäßig, würde ich mal sagen, wollte ich dann ein Brot haben. Und dann hat mich diese Bäckereiverkäuferin mir so angeguckt und hat gesagt, Neujahr, wa? Und dann dachte ich mir, okay, gut, jetzt musst du echt mal an deinem Dialekt arbeiten. Und Berlin hat es mir ganz schnell ausgetrieben, würde ich mal sagen.
Geht's noch?
Geht's noch? Was willst du hier?
Was war dein erster Job?
Mein allererster Job war in der Buchhandlung. meine Mutter ist Buchhändlerin und deswegen hat sie mir natürlich in der Buchhandlung auch meinen ersten Schülerjob vermittelt. Und da habe ich Bücher eingeräumt. Das war tatsächlich ganz spannend. Ich habe ja gerade gesagt, ich liebe es, mit Inhalten zu tun zu haben.
Wolltest du sie einräumen, hast du sie wahrscheinlich so halb gelesen.
Ja, ich konnte halt immer reingucken. Das war damals noch nicht so stressig wie heute, glaube ich, in der Buchhandlung. Da durfte man dann so als Schüler, Mitarbeiter, durfte man schon nochmal in die Bücher reingucken. Mein zweiter Job war dann in einem Verlag schon. Da habe ich dann, das war ein Verlag, der ganz langweilige Nachschlagewerke rausgebracht hat, nämlich Nachschlagewerke zu Weiterbildungen und Berufsausbildungen. Mhm. Und da habe ich dann als Lektor gearbeitet im zarten Alter von 17 und kam mir ganz toll vor. Was ich tatsächlich aber gemacht habe, war sowas zu lektorieren wie Bogenschweißer, Bogenschweißerin in Teilzeitausbildung. So, und sowas musste ich dann kontrollieren, ob die richtigen Nummern davor standen und irgendwelche Fehler drin waren. Aber es war auch spaßig, quasi so ein Nachschlagewerk mitzubauen. Ne?
Meine Frau ist gelernte Physiotherapeutin, da haben wir auch noch so einige dicke dieser Bücher irgendwie im Regal stehen. Ich weiß gar nicht, worauf die da warten, diese Bücher, aber extrem viel Text und ganz wenig Bild habe ich nie verstanden. War irgendwie so.
Sau langweilig, oder?
Kein Video, kein QR-Code.
Nein.
Ja. Was hat dich denn nach Berlin gebracht oder euch?
Ja, das Studium hat mich nach Berlin gebracht. Ich habe Informationswissenschaften und Publizistik studiert. Das ging nur in Berlin damals. In Informationswissenschaft war der erste Studiengang, der sich mit der Frage beschäftigt hat, wie denn Information als Ware so zu behandeln ist. Ne? Also bei Publizistik geht es ja eher um die Frage, wie schaffe ich publizistische Medien, wie schaffe ich Öffentlichkeit für Inhalte. Und bei Informationswissenschaft ging es ganz konkret darum, sich mal anzugucken, wenn Informationen Daten wären, wie verhalten sich diese Daten als Gut und als Ware und welche Handelswege gibt es für Daten, welche Handelsformen gibt es, wie gestaltet man dieses damals noch neue Feld, und das war super spannend.
Das war in welchem Jahr?
Ja, jetzt verrate ich das, aber das müsste so 1990 gewesen
sein. Wann hat Tim Berners-Lee hat das Internet wann erfunden?
Ja.
War das nicht auch so?
Ja, das müsste so um den Zeitraum gewesen sein. Also es war tatsächlich so, als ich mir das Studium rausgesucht habe, als ich angefangen habe zu studieren, war das Internet noch nicht so ein Thema. Ne? Das war noch ein totales Nerd-Ding von Militär und Universitäten. Und dann hat sich das aber relativ schnell entwickelt, was bei mir tatsächlich total problematisch war, weil ich dadurch auch meinen ersten Job dann gefunden habe, nämlich dann bei Pixelpark später. Also ich war während des Studiums noch beim Deutsche Welle Fernsehen, bin dann aber ganz schnell zu Pixelpark gegangen, weil Pixelpark eines der ersten Unternehmen in Deutschland war, die genau das umgesetzt haben, was ich im Studium gelernt habe. Und wenn man das dann so in der Praxis oder wenn ich das in der Praxis ausprobieren kann, dann ist die Theorie, die stinkt dagegen ab. Die ist dann nicht mehr so lustig. Das war auf der einen Seite mein großes Glück, dass ich in diesen Bereich so reinschlüpfen konnte. Das hat aber das Studieren jetzt nicht schöner gemacht.
Pixelpark gibt es schon länger, ne?
Ja, die gibt's auch schon Ewigkeiten. Heißen die überhaupt noch Pixelpack? Ich glaube, die heißen jetzt alle Publicis oder so.
Ja, du hast ja auch echt viele interessante Stationen, die wir gar nicht alle durchsprechen können, aber so ein, zwei können wir vielleicht nochmal rausnehmen. Du warst auch beim Radio. Ein Freund von mir, mit dem ich früher Musik gemacht habe, der hat der Radio Teddy mitgegründet. Das war dieser Kindersender, der vom BB-Radio, glaube ich, ausging. Du warst bei KISS, ja?
Bei KISS FM, genau. Also ich habe ganz früh angefangen als DJ auch zu arbeiten, mit 18 schon. Und als ich dann nach Berlin gezogen bin, bin ich mit einer alten Freundin zusammengezogen und die hatte Geburtstag in der ersten Woche, als ich da war, und hat dann so ihre ganzen Berliner Freundinnen und Freunde eingeladen. Und ich saß den ganzen Abend neben der Chefin vom Tresor,
ja,
also dem Club, damals dem Techno-Club in Berlin. Und
da hast du auch Techno aufgelegt?
Ich habe Elektro und House aufgelegt vor allem. Und dann saß ich neben ihr und habe mich so mit ihr den ganzen Abend unterhalten. Und dann irgendwann habe ich gesagt, du sag mal, ach, du bist in einem Club, interessant, ich kannte den Tresor gar nicht. Ich bin ja DJ, könnte ich doch mal auflegen bei euch. Und sie dann so...
Wie wär's mit jetzt?
Wie wär's mit nächsten Sonntag? Da hatten die nämlich eine interne Mitarbeiterfeier. Und dann dachte sie, okay, den bügel ich jetzt mal so ein bisschen auf die Mitarbeiterfeier ab. Dann haben wir den los. Und es war aber total schön. Das war im Tresorgarten und hat Spaß gemacht. Und dann am Ende des Abends hat sie gefragt, ob ich nicht jeden Sonntag Lust hätte, eine Veranstaltung zu machen. Und so hatte ich dann meinen ersten DJ-Gig im Tresor. Und darüber kam dann eben sehr, sehr schnell auch die eigene Radiosendung bei KISS FM. Und ja, ich habe jede Woche zusammen mit einem Partner, haben wir dann so 3 Stunden Haus und Elektro gemacht.
Das war bestimmt eine spaßige Zeit.
Ja, total. Mein schönstes Erlebnis war, dass ich irgendwann mal aus Versehen dann das Kudamm-Fest moderieren musste.
Oh.
Und ich hatte noch nie eine Live-Moderation gemacht.
So, da werden ja Radiomoderatoren immer gern angefragt.
Die werden gerne angefragt, was totaler Blödsinn ist, weil als Radiomoderator sitzt du halt, du guckst Bildschirme an, ne? Und hast vor dir dein Mikrofon und deine Regler. Und dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Und plötzlich stand ich auf dem Kudamm auf einer Bühne und vor mir waren 25.000 Leute. Da ging mir echt ganz schön die Messe. Aber war auch spaßig und ich habe viel gelernt.
Ich hatte ja so einen ähnlichen Moment, als habe ich dir vorhin kurz erzählt, ich habe ja in meinen 20ern Rap gemacht und dann irgendwann wurde ich nochmal angefragt, ob ich nochmal dabei sein will bei einem Auftritt von Martin, mit dem ich früher Musik gemacht hatte, also Materia. Und ich habe dann zugesagt, ohne zu wissen, wo das sein wird. Und das war dann im Ostseestadion in Rostock vor 33.000 Leuten. Und das war dann so ein Song mit irgendwie 6 alten Hasen. Und ich war dann der erste Hase, der raushoppeln sollte. Und dann gehst du auf diese Bühne. Und das sind einfach nur, sieht einfach aus wie so eine Herr der Ringe-Szene. Kannst du dich nicht drauf vorbereiten?
Nee, geht gar nicht, ne? Nee. Und hattest du in dem Moment, was überwog dann? Das Erstaunen darüber oder die Angst?
Ja, das ging dann schnell in Euphorie über und ich musste ja nur auch noch rappen und durfte meinen Text nicht vergessen und ich wusste alle Filme gerade, weil heute sind ja alle mit den Handys nach oben und gucken sich das Konzert dann später zu Hause an, was ja auch total irrsinnig ist für unsere Generation. Und Paul Ripke hat auch noch das Ganze gefilmt, um eine Live-DVD zu machen, also der Druck war da, hat aber geklappt.
Okay.
Gibt's bei YouTube.
Super. Ja, das müssen wir gleich mal angucken.
Ja, aber du wolltest kein DJ bleiben oder werden, weil ich meine, es sind ja dann irgendwann auch viele Richtung Profi-DJ gewandert sozusagen. Es sind heutzutage große Stars, DJs. Machst du es noch?
Nee, ich mach das nicht mehr. Irgendwann muss ich mich entscheiden, ob ich nachts lebe oder tags lebe. Weil als DJ hast du natürlich vor allem in der Berliner Clubkultur, so in den um den Jahrtausendwechsel, da fängt es jetzt nicht um 10 an und hört um 2 auf, sondern es fängt eigentlich eher um 2 an und hört um 10 auf. Und ich habe parallel dann teilweise noch studiert, ich habe gearbeitet schon und habe gemerkt, dass mich das wirklich schlaucht. Nachts arbeiten und tags arbeiten. Es gab dann einfach so, ich würde mal sagen, öfter mal 48 Stunden, wo ich aus Versehen gar nicht geschlafen habe, weil ich einfach zu viel Arbeit hatte. Ich habe keine Drogen genommen. Das heißt, ich musste irgendwie mit Kaffee und Brötchen dadurch. Und das schafft so ein Körper nicht lange.
Nee.
Und dann habe ich mich fürs Tagsleben entschieden und habe beschlossen, dass ich nachts ja immer mal, nochmal so 2-3 Mal im Jahr, aber irgendwann ist man raus. So. Und weißt du, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als DJs, die dann nochmal so aus ihren besten Zeiten auflegen.
Und dann auch die alten Sachen.
Und dann auch die alten Sachen,
ja. Hattest du irgendwie einen Plan, wie du deine Karriere gestalten willst? Hattest du dir irgendwelche Gedanken gemacht?
Nö, kein einzigen. Also ich wusste, dass mich das Thema, also das neu beginnende Thema digitale Informations- und Mediensphäre, dass mich das interessiert. Ich wusste, dass mich Medien interessieren, dass ich spannend finde, zu überlegen, welche Informationen brauchen Menschen eigentlich, um Entscheidungen fällen zu können, um voranzukommen in ihrem Leben. Aber ich wusste gar nicht, welche Berufe das so ergeben könnte. Also ich hatte jetzt nicht so den Masterplan. Bis heute ist es auch wirklich eher so, dass mir Jobs passieren. Also ich beschäftige mich mit den Dingen, mit denen ich mich gerne beschäftige und ich versuche, das gut zu machen. Aber eher, weil es mich so wahnsinnig interessiert. Und dann kam immer zum genau richtigen Zeitpunkt irgendwas um die Ecke. Und das hat mich so interessiert, dass ich mir gedacht habe, okay, das machst du jetzt mal. Und ja, das ist, so bin ich dann durch mein Berufsleben Jetzt fehlt mir das Verb, ne?
Vielleicht gibt's das ja noch nicht.
Vielleicht gibt's das noch gar nicht. Meandert wollte ich sagen, aber das ist falsch.
Paul Ripke würde sagen Schlawinert.
Schlawinert,
aber das,
ja.
Das passt bei dir.
Ja. Na, Schlawinert hat so ein bisschen, so als Franke, da ist ein Schlawiner, ist ja jemand, der so ein kleiner Betrüger ist das, ne?
Ein bisschen nicht.
Ich glaube, ich habe mich nicht durchs Berufsleben betrügert, aber ich habe mich treiben lassen vom Schicksal und habe dann immer zugegriffen, wenn mir was groß und interessant schien, und dann habe ich mich daran so ein paar Jahre oder Jahrzehnte festgebissen und dann kam das Nächste.
Also das eine, was ich interessant finde, ist, was können wir auch unseren Kids mitgeben, die ja irgendwie gefühlt gerade total überfordert sind von 1 Million Möglichkeiten, was man machen kann. Und ich glaube auch, dass es eine gute Idee ist, erstmal Dinge auszuprobieren, sich für Dinge zu interessieren und da am Ball zu bleiben und nicht zu gucken, wo kann ich irgendwie viel Geld verdienen und wo ist jetzt der Job, sondern erstmal zu gucken, was will ich, was interessiert mich. Und das zweite Thema, was mich nochmal interessiert, ist, woran erkennt man denn oder woran hast du denn erkannt, was eine Opportunität ist, die du jetzt ergreifen willst? Weil das finde ich ja auch spannend. Also wo schlägt man dann zu?
Ich habe das gespürt in dem Moment. Also ich weiß, das ist eine unbefriedigende Antwort, weil man sie nicht replizieren kann. Also man kann keine Regel draus bauen. Aber es müssen ja verschiedene Dinge zusammenpassen in dem Moment, ne? Also es muss dazu passen, in welcher Situation befinde ich mich gerade? Was habe ich dazugelernt? Was mache ich? Wie sehr interessiert mich das noch, was ich gerade mache? Bin ich vielleicht in den letzten Monaten oder Jahren über Dinge gestolpert, die ich gerne intensiver machen würde? Das braucht es. Dann braucht es natürlich auf der Gegenseite ein Unternehmen oder einen Job oder eine Opportunität, die eigentlich genau so eine Person oder Persönlichkeit braucht. Glaub auch sehr fest daran, dass es wichtiger ist, Menschen und Bedarfe miteinander zu matchen, als jetzt Rollen zu versuchen, bis ins Allerkleinste zu definieren und dann dazu den passenden Match zu bekommen. Ich weiß, das ist auch total aus der Zeit gefallen, weil es so un-KI ist. Aber wir haben ja bei Brand 1 zum Beispiel auch lauter Leute, die für ihre Profession brennen, die dafür brennen, was sie sind. Also eigentlich leihen wir uns nur kluge Köpfe, die mit uns zusammenarbeiten. Aber ich könnte jetzt bei keiner Person hier sagen, die ist der perfekte Schlüssel für ein Schlüsselloch, also einen Job, den wir definiert haben. Ne?
Ich habe übrigens auch noch keinen Journalisten getroffen, der das nicht mit Herzblut macht. Das ist oft so, ne?
Ja, das muss auch. Das ist ja kein Bereich, in dem du wahnsinnig viel Geld verdienst. Das ist auch ein Bereich, in dem es, also als Journalist versuchst du ja immer etwas Neues zu entdecken. Ne? Mhm. Du versuchst entweder etwas aufzudecken, also irgendein Problem, einen Fehler aufzudecken. Dafür stehen wir jetzt nicht so sehr. Aber wir stehen trotzdem dafür, dass wir Leute finden und Situationen finden, die in dieser Form noch nicht beschrieben wurden. Mhm. Und dafür brauchst du Leute, die einfach wissbegierig sind und die Bock haben, sich ins kalte Wasser fallen zu lassen. Auch ins kalte Wasser von so einer Geschichte. Und ganz oft, wenn man denkt, das könnte eine total spannende Geschichte sein, kommt gar nichts raus dahin am Ende. Ne? Also irgendein langweiliges Stück, was wir dann auch nicht drucken. Und umgekehrt, aus den vermeintlich langweiligsten Situationen entwickelt sich plötzlich ein totaler Diamant. Und man denkt sich, wow, wie geil, dass ich jetzt genau darauf stoßen durfte, dass diese Person mir genau das verrät in der Situation, was sie gerade mit mir teilen will.
Erklär uns auch nochmal, wie Brand 1 und Holger Volland, wie das zusammenkam, wie diese Geschichte losging.
Ja, auch das war wieder so ein Zufall. Ich war bei der Frankfurter Buchmesse und
ganze Weile, ne?
Ja. Also ich war bei der Frankfurter Buchmesse ungefähr 10 Jahre und war dort für die Geschäftsentwicklung zuständig, für die internationale. Und auch da kam Corona und internationale Geschäftsentwicklung für Messen. Kann man sich vorstellen, im ersten Corona-Jahr wusste man schon, das wird jetzt ein paar Jahre ein bisschen langweilig werden, diese Tätigkeit. Denn kein Mensch wollte noch auf irgendeine Messe gehen. Man hatte viel zu sehr Angst, sich anzustecken. Und dann dachte ich mir, jetzt sind 10 Jahre rum, ich habe viel gelernt, viel gemacht. Unter anderem habe ich viele Verlage kennengelernt. Dann gründe ich doch jetzt mal meinen eigenen Verlag. Und bin dann bei der Buchmesse raus, habe einen Businessplan geschrieben, wusste genau, was ich machen will, nämlich einen rein digitalen Verlag, also Digital First, über digitale Themen, aber digitale Medien- und Gesellschaftsthemen. Und hatte das dann alles ganz schön mir ausgedacht und habe dann mit einem Hamburger Freund einen sogenannten Zoom-Wein getrunken. Wer sich noch an Corona erinnert, Zoom-Weine waren das, was man abends dann als Entschuldigung genommen hat, um sich gemeinsam einen Rotwein zu gönnen, dass man sich getroffen hat und dann eben einen Austausch gemacht hat. Ich habe ihm von meinem Businessplan erzählt und er sagte, das ist echt spannend, aber warum um Himmels Willen willst du das selber gründen? Übernimm doch einfach einen Verlag oder geh doch einfach in einen Verlag, den es schon gibt. Und da habe ich gesagt, ach, da fällt mir eigentlich wenig ein, was ich interessant fand. Ich würde das, glaube ich, lieber selber machen. Er meinte, naja, ich kenne da Gabriele Fischer, vielleicht hast du von der schon mal gehört und ich weiß, dass Gabriele Fischer einen Nachfolger sucht. Wollt ihr vielleicht mal miteinander telefonieren? Und dann haben Gabriele und ich miteinander telefoniert. Wir mochten uns. Sie lud mich dann auf eine Nudel nach Hamburg ein. Kann mich noch an die Formulierung erinnern. Das fand ich lustig. Und dann bin ich also nach Hamburg gefahren. Sie hat dann tatsächlich hier eine Nudel für mich gekocht. Also es gab mehr als eine. Aber ich saß hier dann in der Brand 1 Küche und habe Nudeln gegessen mittags. Und habe ich mit Gabriele und mit Kolleginnen und Kollegen hier unterhalten. Und fand das so gut hier, dass ich ziemlich schnell wusste, das ist eigentlich viel spannender, als jetzt meinen eigenen Digitalverlag gründen. Und ja, so kam das. Also auch mal wieder eine Opportunität, die genau zu einem Moment passte, in dem ich mich dafür halt dann geöffnet habe.
Kannst du uns auch nochmal erklären, wie Brand 1 entstanden ist?
Das war ja vor meiner Zeit, das ist vor 25 Jahren. War das ein kleines Team 1999, was vorher schon bei Wirtschaftsverlagen gearbeitet hat. Und ich habe mir neulich nochmal das Jahr 1999 vor Augen geführt, was das für ein Jahr war. Das war das Jahr, in dem Clinton sein Amtserhebungsverfahren hatte. Es war 10 Jahre Mauerfall und es machte sich schon ganz viel Frust breit. Es war die Euro-Einführung. Es war das Jahr vor dem Y2K-Problem. Damals dachten alle Computer in dieser Welt fallen aus. Ich weiß noch, Menschen hatten Angst davor, dass Atomkraftwerke explodieren, weil die Computer das Jahr 2000 nicht abbilden können. Und wenn man damals auf Wirtschaftsmagazine geguckt hat, die sowas abgebildet haben, solche Fragestellungen, dann war auf jedem Cover irgendein dicklicher Mann im Anzug. Die sahen alle gleich aus. Alle. Und die Redaktion von Brand 1 hat sich gedacht, das kann ja nicht alles sein, was man über Wirtschaft erzählt. Diese älteren Herren im Anzug, die immer versuchen, das, was sie schon immer gemacht haben in ihrem Unternehmen, zu bewahren und möglichst positiv darzustellen. Und diese kleine Truppe rund um Gabriele Fischer hat damals dann eben gesagt, wir wollen es anders machen. Wir wollen ein anderes Wirtschaftsmagazin, eins, das sich eher auf positive Beispiele fokussiert, statt auf negative Enthüllungsgeschichten. Eins, das eher Menschen in den Vordergrund bringt und nicht Unternehmen. Und eins, das auch versucht, Mut zu machen und Beispiele zu bringen dafür, dass Leute, die ihr Leben in die Hand nehmen und die die Veränderung in die Hand nehmen, damit ihre Zukunft gestalten. Also ist das Anti-Zukunftsangst-Magazin. Und so sah es dann auch aus. Ne? Also die erste Ausgabe, wenn man sich die anguckt, quietschrosa. Und es war
mal zeigen, die habt ihr bestimmt noch hier. Oder?
Ja, die haben wir da. Da steht Neustart drauf, Restart und ein quietschrosa Cover. Und dann ist ein Bild, ein Foto von einem weiten Feld drauf. Also man hat einfach Lust, auf dieses Feld zu gehen und da einfach entlang zu laufen. Und das war dann eben das Gegenstück zu diesen anderen Wirtschaftsmagazin-Covern mit den böse dreinblickenden Männern. Und so ist Brand 1 entstanden. Und Gabriele hat mir neulich erzählt, dass sie dachten, das ist ein Projekt für 3-4 Jahre, weil die Digitalisierung war damals ja auch gerade richtig angelaufen. Und man dachte sich, naja, es braucht so einen Mutmacher und ein Magazin, das Veränderungen vorantreibt. Das braucht es jetzt mal ein paar Jahre, bis die Digitalisierung abgeschlossen ist. Und dann braucht es uns gar nicht mehr. Ja, 25 Jahre später braucht es trotzdem oder wahrscheinlich mehr denn je,
ja.
Medien, die dafür sorgen, dass wir keine Angst vor der Zukunft haben und dass wir uns der Veränderung stellen und dass wir die Veränderung gestalten. Und wir freuen uns natürlich, dass wir auch nach 25 Jahren jetzt noch am Start sind.
Ja, und also von außen gesehen, ich kenne es ja auch schon sehr lange, das Magazin. Ihr habt euch eine unfassbare Reputation auch aufgebaut. Also ich kenne echt viele Leute, die sind richtig Fanboys, Fangirls und es gibt auch nichts Vergleichbares, finde ich. Also ihr habt euch da was ganz Eigenes gebaut und das ist ja in der Musik auch schon immer so gewesen, wenn man es schafft, was ganz Eigenes, einen eigenen Stil zu kreieren, das ist ja schon mal immer das Tollste. Ob es klappt, weiß man vorher nie, zumal sich ja auch im Digitalen die negativen Stories oft besser verkaufen, / besser klicken. War das auch ein Thema, was ihr mal irgendwann diskutiert habt? Ich meine, ich habe schon verstanden, euer Kompass, wie ihr das machen wolltet, aber gleichzeitig hast du dann die anderen, die auf Skandale gehen und negatives Storytelling. Das war nie ein Ding.
Ja, das Tolle war, die haben uns damals ignoriert, ne? Die haben uns gar nicht ernst genommen, sondern die dachten einfach, oh Gott, wie süß, dieses kleine Newcomer und dann diese Truppe, hatten keine Ahnung, wie man so einen Magazinverlag gründet, deswegen haben die uns gar nicht ernst genommen. Und in dieser Ignoranz, in dieser anfänglichen, konnten wir tatsächlich wachsen und es war auch gut so.
Ruhe. In aller Ruhe.
In aller Ruhe und dieses Team hatte ja auch nie den Wunsch. Das ist ja keine Founder-Story, ne? Die hatten ja nie den Wunsch, wir machen jetzt die geilste Love-Brand unter den Magazinen. Und das sind die folgenden strategischen Merkmale, hat unser Businessplan. Und den verfolgen wir jetzt mal. Und dann müssen wir in 3 Jahren dann eine Heftauflage von XY haben. Und in 5 dann den Exit. So war das nie geplant, sondern es waren Leute, die gesagt haben, wir sehen hier etwas, das uns nicht gefällt und wir wollen es anders machen.
Das ist ja schon mal eine super Ausgangslage.
Super Ausgangslage.
Der Wolf war ja auch damals dabei, ne?
Ja, und der kam dann auch und irgendwann, also mir treibt es natürlich die Tränen in die Augen, wenn ich solche Geschichten höre, ne? Aber irgendwann war es tatsächlich so, dass Werbekunden abgelehnt werden mussten. Also Firmen haben gesagt, ich würde gerne in ihren nächsten beiden Heften noch eine Anzeige unterbringen und das Team hat gesagt, wir haben keinen Platz mehr.
Und ihr wolltet jetzt nicht so GQ-mäßig erstmal 20 Seiten Werbung vorher, bevor du richtig in den Inhalt kommst. Sowas wolltet ihr natürlich nicht.
Naja, in der damaligen Zeit war natürlich Printwerbung und Magazinwerbung, das war noch sehr verbreitet, ne? Also ich weiß gar nicht, wie viele Werbeseiten wir hatten in den Ausgaben. Das waren bestimmt 20, 25. So, und wenn du jetzt heute Magazine anguckst, das ist schon manchmal sehr traurig,
ja.
Was da noch an Werbung drin ist. Und ich weiß ja, was der wirtschaftliche Hintergrund von so einem Magazin ist, da spielt selbstverständlich Werbung eine wichtige Rolle. Und wenn diese Säule wegfällt, das ist schon brutal.
Und viele Magazine haben es auch nicht geschafft, muss man sagen.
Viele haben es nicht geschafft. Viele straucheln jetzt gerade auch momentan. Und also knock on wood, das mache ich jetzt nicht. Aber wir haben es bis heute geschafft. Vielleicht, weil wir so eigensinnig waren. Und wir hatten wahnsinnig viele Krisen in unserer Unternehmensgeschichte. Und es ist so eine gewisse Sturheit bei uns, eben weil es alles Leute sind, die für die Sache kämpfen, die uns immer vorangebracht hat. Und es ist aber tatsächlich auch, dass wir ein Netzwerk haben von Menschen, die uns mögen, die uns lieben manchmal sogar.
Ja.
Und dazu gehören unsere Shareholder, dazu gehören viele unserer Kundinnen und Kunden, unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Und die halten uns in der Regel auch in schwierigen Zeiten die Stange. Also wir bekommen ja immer Leserbriefe und da sind wirklich traurige Geschichten dabei. Es ist dann jemand, der sagt, ich muss jetzt leider mein Abo kündigen. Ich bin vor 3 Jahren in Rente gegangen und ich habe so wenig Rente, ich kann es mir nicht mehr leisten, dieses Abo weiterhin zu haben. Aber ich habe euch 20 Jahre gelesen und ich werde euch vermissen und ihr lagt mir immer am Herzen.
Und gibt es denn eine Lösung für so eine Fälle?
Ja, natürlich gibt es eine Lösung für so eine Fälle.
Schön.
Nein, also auch, wir haben unterschiedliche, seit Anbeginn unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir mit Menschen weiter liebevoll zusammenarbeiten können. Und eines, wenn du uns sagst, wenn du uns genau so einen Brief schreibst, dann schicken wir dir selbstverständlich einfach 1 Jahr lang weiterhin das Abo, weil wir sagen, du bist uns treu, wir mögen dich, du hast uns klar gemacht, dass du gerne wolltest, aber nicht kannst. Und
Community wird gepflegt.
Die Community wird gepflegt und die Community pflegt sich auch selber. Ne? Wir haben auch sowas wie das Solidar-Abo vor ganz vielen Jahren eingeführt. Das heißt, du kannst ein Abo abschließen und das schenken wir dann jemandem, der sich's nicht leisten kann.
Wie sah die Company intern aus? Wie hat sie sich da angefühlt, als du dazu kamst? Da sind ja schon einige Jahre ins Land gezogen. Kannst du dich noch an deine ersten Tage erinnern?
Ja, ich fand die Leute wirklich sehr erstaunlich. Also es gab hier so eine Mitarbeiterversammlung, als ich kam, also nicht weil ich kam, sondern die war halt zufällig an diesem Donnerstag und ich stellte mich dann vor. Oder Gabriele stellte mich vor und sagte, das ist jetzt Holger. Ihr wisst, ich habe ganz lang nach einem Nachfolger gesucht. Da ist er nun, seid nett zu ihm. Und ich dachte, das ist ja eine seltsame Vorstellung, seid nett zu ihm. Was erwartet sie denn? Und dann kam auch gleichzeitig die erste Frage von einer Kollegin, die sagte, ja, schön, dass du hier bist, Holger. Jetzt sag uns doch mal, warum glaubst du denn, dass du das kannst, was du hier machen sollst? So ging es weiter. Also ich hatte das härteste Bewerbungsgespräch in dieser Runde, weil es natürlich alles Leute sind, die, also fast alle, die hier arbeiten, haben irgendetwas mit Journalismus zu tun. Die sind sau neugierig. Also die fragen dich aus und sie zweifeln auch erstmal. Ne? Also denen kannst du nicht Bullshit erzählen, sondern musst dich erstmal stellen im Ganzen. Das war mein Einstieg hier. Und ich habe das sehr schnell lieb geworden, dieses Verhalten. Ich mag das. Das ist so eine. Ja, es ist eine neugierige, interessierte, wenig duckmäuserische Gruppe von Leuten ist, die zusammenarbeitet. Aber du fragst, wie war es damals, als ich hierher kam? Man merkt natürlich, dass wir als Brand 1 Verlag auch mit Print groß geworden sind. Ne? Wir haben teilweise Leute, die seit 25 Jahren bei uns arbeiten, also die noch aus dem Gründungsteam mit dabei sind. Und wir merken, dass wir diese Fähigkeiten brauchen. Wir brauchen auf der anderen Seite aber natürlich auch ganz viele neue Fähigkeiten, digitale. Wir haben ein Digitalteam, ein digitales Marketingteam aufgebaut in den letzten Jahren. Das sind Kolleginnen, die sind sehr viel jünger, sind dazugekommen, tragen jetzt auch zur Kultur bei, die wir hier haben und haben ganz andere Skills. Und man merkt, dass die Skills schon manchmal sich aneinander reiben. Oder? Also ich nenne mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir kommen aus einer Zeit, in der jeder Text, bevor er veröffentlicht wurde, dreimal Fakten gecheckt wurde und zweimal Korrektur gelesen, nachdem er durch die Redaktion durch war. Mach sowas mal mit einem Social Media Post. Das geht nicht.
Dauert zu lange.
Ne? Und das sind natürlich alles Lernfelder, in dem so eine Organisation, die gewachsen ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich jetzt ganz viel Neues auch bereithalten muss an Fähigkeiten. Ja, in solchen Lernfeldern müssen wir uns natürlich bewegen.
Und spannend ist natürlich dann auch, wie man so eine Führungsrolle ausgestaltet. Also was hat dir geholfen, dann auch deinen Job so gestalten zu können, wie du ihn dann jetzt heute auch erfolgreich machen kannst?
Sicherlich hat mir geholfen, dass ich schon so viele verschiedene Jobs gemacht habe. Also die hatten alle etwas mit dem Management von Medien zu tun. Es ist jetzt nicht so, dass ich mal Zirkusdirektor sein konnte, aber es waren alles unterschiedliche Firmen. Ich war in Agenturen lange Jahre, weiß also, was es heißt, für Kunden zu arbeiten und Kundenprojekte zu managen und zwischen den Bedürfnissen eines Unternehmens und den Bedürfnissen von Kreativen zum Beispiel zu vermitteln. Ich habe bei der Messe gearbeitet, wo du nur einmal im Jahr einen Schuss hast und der muss sitzen. Und darauf arbeitest du 12 Monate hin. Das heißt, du hast nicht viel Möglichkeiten nachzubessern. Ein bisschen ist es auch so, wenn du so eine Marke wie Brand 1 führst, die möchtest du nicht aus Versehen mal eben links und rechts an die Wand fahren, sondern du möchtest schon gern, dass die stabil sich entwickelt. Auf der anderen Seite haben wir jeden Monat ein neues Heft und jeden Monat können wir den Beweis erbringen. Also da kann ich viele verschiedene Dinge mit einbringen, die ich gelernt habe in den letzten Jahren. Und ich bin auch immer noch neugierig. darauf, wie wir gemeinsam in die Zukunft gehen. Denn momentan ist es jetzt kein Zuckerschlecken für Medien, für den Standort Deutschland, für einen Magazinverlag, der immer noch gedruckte Papierstapel verschickt.
Bücher,
ja. Jeden Monat, Bücher auch. Also wir haben schon ein paar Herausforderungen, die wir noch meistern dürfen in den nächsten Jahren. Ne?
Kannst du mal eine Geschichte erzählen, die nicht so gut geklappt hat? Wenn du so zurückschaust in eure Historie, die, ob das jetzt ein Magazin war, eine Ausgabe, wo du dich geärgert hast oder etwas, was du im Sinne deiner Führung, was nicht so geklappt hat, wo du gesagt hast, das mache ich seitdem anders. Also lass uns mal so ein bisschen über Fuck-ups sprechen.
Also ich glaube, der größte Fuck-up kommt aus meiner Kindheit. Ich bin groß geworden in so einer süddeutschen Mittelstandsfamilie, die sich aus der Arbeiterfamilie hochgearbeitet hat. Also mein Vater war Dreher und wurde dann so einer der frühen Informatiker bei der Bundesanstalt für Arbeit, meine Mutter Buchhändlerin. Bei uns war, als ich ein Kind war, das Geld eigentlich immer eher knapp und bei meinen Großeltern war das Geld noch super knapp. Und daraus resultierte eine Einstellung zu Geld, die jetzt nicht wirklich eine unternehmerische ist, sondern das war so, ich bin aufgewachsen mit so Lehrsätzen wie, gib nur das aus, was du hast. Es bringt nichts, hier prunken zu wollen und angeben zu wollen, wenn du auf der anderen Seite nicht, wenn das Geld nicht wirklich da ist und du mithalten kannst. Wenn du was verdienst, dann schieb's erstmal auf die Seite. Also das waren so die Wahrheiten, die ich als Kind mitbekommen habe. Und die stecken natürlich auch in jedem Erwachsenen drin. Mhm. So, und weil du nach Fuck-ups gefragt hast oder nach Dingen, die ich heute anders mache als früher. Ich habe ganz lang auch so agiert in meiner Managementrolle. Also ich habe es immer vorgezogen, erst das Geld zu verdienen und es dann auszugeben. Jetzt ist man aber in einer Managementrolle ganz oft in einer Situation, in der du ganz dringend erst investieren musst und eben noch nicht weißt, ob dieses Geld wieder reinkommt. Also du musst ein Wagnis eingehen, du musst Risiko eingehen, du musst auch bereit sein, mit dem Kapital von anderen Leuten, mit deinem eigenen Kapital, das zu setzen und ein bisschen zu spielen. Ne? Und das musste ich wirklich hart lernen.
Ins Risiko zu gehen.
Ins Risiko zu gehen und ja, Finanzen auch nur zu begreifen als ein Mittel zum Zweck. Ja. Und so wie wir an ganz vielen anderen Stellen oder wie ich an ganz vielen anderen Stellen ja auch bereit war, ins Risiko gehen, zum Beispiel mit meiner eigenen Arbeitszeit, ne, und mit meiner Vorfreude auf irgendwas, das musste ich lernen in den letzten, ja, ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren musste ich das lernen, dass das etwas ist, was auch gut sein kann. Ne? Mhm. Ich werde sicherlich nie zur Spielernatur trotzdem werden. Also manchmal merke ich noch, wie so ein kleines Kinderteufelchen in mir sitzt und sagt, sag mal, hier so ein Investitionskredit für so ein neues Vorhaben. Bist du dir sicher, dass das was Gutes ist? Versuch doch erstmal so das Geld zu verdienen. Ne?
Und gab es mal irgendwie negative Reaktionen? Shitstorm oder sowas gab es nicht, ne? Also habt ihr mit Brand 1 mal irgendwie eine Welle der Empörung oder irgendwas in der Richtung? Gab's mal irgendwas?
Wir hatten einen Love Storm.
Oh.
Einen Shitstorm hatten wir nicht, aber wir hatten im vergangenen Jahr einen Love Storm, der tatsächlich fast problematisch werden konnte. Unser Verlagsleiter hatte in einem Newsletter geschrieben, dass ihn zunehmend E-Mails von unseren Kundinnen und Kunden erreichen, in denen diese dann sowas schreiben wie, ich kann es mir nicht mehr leisten. Und dann hat er in dem Newsletter geschrieben, ja, das findet er so wahnsinnig traurig, dass wir in einer Welt sind, in der sich viele Leute einfach so etwas wie 10 Euro im Monat für ein Magazin nicht mehr leisten können, und hat dann darauf hingewiesen, dass es ja die Möglichkeit gibt, solidarisch quasi Abos zu spenden, aber auch, was ich vorhin schon erzählt hatte, es gibt auch immer die Möglichkeit zu fragen, ob wir dein Abo einfach nochmal verlängern für eine Zeit. Und das hatte jemand aufgegriffen in LinkedIn, diese Geschichte. Und sie verbreitete sich dann so bei LinkedIn. Und wenn so eine Geschichte viral geht, dann schält sich irgendwann so ein Kern raus, der nicht mehr unbedingt mit dem Originalkern etwas zu tun hat. Also auf jeden Fall so nach einer Woche Verbreitung dieser Geschichte war das Narrativ, Brand 1 braucht unsere Solidarität. So.
Das ist interessant.
Und es haben sich unendlich viele Menschen daraufhin gemeldet, haben Abos abgeschlossen, haben gesagt, wie großartig es ist, dass es uns gibt, wie toll sie es finden, dass Brand 1 auf dem Markt ist, noch nach 25 Jahren, dass wir uns nie gebeugt haben, dass wir immer noch unabhängig sind. Auch das ist ja was Besonderes, ne? Ja, so ein kleiner, total unabhängiger Verlag. Und es war eine Welle von Liebe, die über uns hereinbrach. Das ist aber natürlich, also wir haben diese Welle geliebt und wir fanden es toll, wie viel Solidarität wir erfahren haben. Und haben selbstverständlich auch unsere Solidarabos für Menschen, die sich wirklich nicht leisten können, erhöht in der Zeit. Aber da musst du schon aufpassen als Verlag, wenn so eine Geschichte über dich erzählt wird, dass du dann auf der anderen Seite ja auch noch zum Beispiel Werbetreibende hast, die jetzt nicht Werbung schalten möchten in einem Medium, das die Solidarität der Leser braucht, ne? Also wir hatten keine Einbrüche an Abozahlen, an Reichweite und so weiter. Und das musst du dann klar machen. Und das fand ich so, das war so ein wirklich trauriger Moment, dass wir an dieser Stelle sagen müssen, wie toll, dass ihr euch mit uns solidarisiert, wie fantastisch, dass ihr das macht. Und ja, uns geht es wirtschaftlich trotzdem gut. Ja, also uns gibt es noch. Oh.
Aber mich interessiert trotzdem nochmal euer Erfolgsgeheimnis. Also ihr geht den Dingen auf den Grund, ihr liebt euren Job. Was ist es noch? Gibt's auch Reibung, gibt's auch Spannung, die euch irgendwie zur Höchstleistung antreiben? Seid ihr super kritisch, kann ich mir zumindest vorstellen. Also was hilft euch, zur Hochleistung zu kommen?
Wir sind super kritisch, also vor allem beim Heft. Wenn jemand einen Artikel vorschlägt oder ein Thema vorschlägt, dann muss dieses Thema passend zu einer Ausgabe, die wir planen, weil wir immer thematische Ausgaben haben. Also bei uns, nicht jeder Artikel passt in jedes Heft.
Und wie weit geht ihr dann in die Zukunft mit thematischen Planungen?
Na, so 6-7 Monate schon gehen wir in die Zukunft. Ja, ja. Also es muss zum Thema passen und dann muss es zu Brand 1 passen, was die Schreibe angeht, was die Geschichte angeht. Als allererstes guckt dann zum Beispiel meine Kollegin Katja, die du vorhin hier auf dem Flur auch getroffen hast, die guckt sich so eine Geschichte an und recherchiert, wo wurde über diesen Menschen oder über dieses Unternehmen oder diese Geschichte schon mal berichtet. Und dann schaut sie, ob wir da noch was Neues rauskitzeln können. Und wenn alles schon erzählt ist, dann lehnen wir die Geschichte ab und sagen, die gab's schon ein paar Mal. Da gibt's für unsere Leserinnen und Leser nichts zu entdecken mehr an dieser Sache. Wenn diese Hürde überwunden ist, dann schreibt man eben eine Geschichte und wir haben wirklich ein fantastisches AutorInnen-Netzwerk. Auch viele Leute, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten. Aber selbst die beklagen sich, dass ihre Geschichten oft 2-3 Mal überarbeitet werden. Also das ist wirklich so ein Ping-Pong, geht hin und her. Die Redaktion nimmt sich das, schreibt manche Geschichten um, schreibt einen Anfang um, schmeißt das raus, was eine Autorin irgendwie als das Tollste in dieser Geschichte empfunden hat und sagt, oh nee, das ist tränendrüsig, weg. Und so arbeitet man gemeinsam an dieser Geschichte, bis sie dann zum Schluss auch nochmal in die Chefredaktion geht und die dann auch nochmal ihren Senf dazugeben. Also es sind bestimmt, weiß ich nicht, 20 Augen, die auf so einer Geschichte schon mal waren. Also das ist die hohe Qualität der Inhalte. Mhm. Und es gibt eine wahnsinnige Reibung bei jeder einzelnen Ausgabe. Also wir sind ja auch bekannt für unsere Cover und unsere Titel. Und
die sehen ja manchmal so simpel aus, aber bis du da bist, ist ja ein gewisser Arbeitsprozess notwendig.
Absolut. Und wir streiten uns manchmal 2 Stunden bis aufs Blut, weil wir 2-3 konkurrierende Entwürfe haben. Und jeder einzelne Titel basiert auf, ich würde mal sagen, am Anfang mindestens 30 Entwürfen. Also wir arbeiten ja seit Anfang mit Mike Meret zusammen und seinem Team. Und die entwickeln Entwürfe, die zu einem Thema passen. Und dann haben wir eine große Runde und in dieser großen Runde streiten wir uns erstmal.
Ich finde, die Titelblätter sind eigentlich Poster. Also die müssten auch als Poster funktionieren können. Wir haben hier gerade Kill Your Dreams liegen. Also das muss irgendwie ein Gespräch anregen, ne?
Absolut, es muss ein Gespräch anregen und es muss vor allem am Kiosk muss es sofort irritieren. Das ist uns wichtig, ja. Es muss ins Auge fallen und irritieren. Also da muss irgendwas sein, und du denkst, was passt da nicht gerade? Und jetzt bei Kill Your Dreams zum Beispiel, das ist die Disney-Schrift, ne? Das ist die Mickey-Maus-Schrift. Und es sind manchmal auch ganz, ganz subtile Dinge, die wir da vermitteln.
Lass uns noch mal über deine Arbeit sprechen. Du hast ja auch noch Bücher geschrieben, du hast ja unheimlich viel auch schon bewegt. Wie organisierst du dich?
Zu wenig, auf jeden Fall.
Intuitiv.
Ich organisiere mich intuitiv. Ich habe natürlich so ein Korsett an Meetings, dem ich folge. Ich würde gern aus diesem Meeting- und E-Mail-Korsett rauskommen. Ne? Also meine Inbox ist tatsächlich meine To-Do-Liste. Parallel habe ich dann noch andere To-Do-Listen und dann habe ich noch den Kalender und der ist auch so ein bisschen eine To-Do-Liste. Und das finde ich persönlich ziemlich nervig. Also ich würde gerne irgendwann in meinem Leben wieder intuitiver an Aufgaben und Themen und Probleme rangehen können. Mhm. In meinem Job habe ich mit zu vielen verschiedenen Bereichen zu tun. Das sind Finanzen, Leute, unsere Shareholder, unsere Kunden, unsere Produkte, unser Bankkonto und so weiter. Und da gibt es sehr viele große, kleine, wichtige, unwichtige Aufgaben, die da so anstehen. Und deswegen schreibe ich übrigens auch so gerne, weil ich mir fürs Schreiben immer 3 Wochen nehme, in denen ich nur in ein einziges Thema einsteige.
Fährst du dann auch weg?
Ich fahre ganz oft weg. Und das ist so ein bisschen wie der Flow, den man hat oder den ich hatte. Ich habe ganz lange als DJ gearbeitet. Wenn du als DJ so einen guten Abend gestaltest,
ja, ich kann das auch.
Und da so reinkommst und dann wirklich genau, du spürst körperlich, was das nächste Lied sein muss,
ja,
für die Leute, die in diesem Raum jetzt tanzen. Und in diesen Zustand komme ich dann, wenn ich schreibe und recherchiere, weil ich dann in einem Themengebiet bin, das ich mir selber erarbeite. Das ist wie so ein hoher Berg, den ich erklimme und kennenlerne. Und das in Kombination oder im Austausch dann mit dem, was ich im Alltag mache, ist eine ganz gute Mischung. Mhm.
Du hast ja auch über KI geschrieben, da habe ich auch noch 1-2 Fragen. Vorher interessiert mich aber auch nochmal dieses ganze Thema Veränderung der Arbeitswelt, ja, was in den letzten Jahren viel mit Digitalisierung zu tun hatte, dann mit Pandemie, Remote Work und allem, was dazugehörte. In Deutschland viel diskutiert unter der Überschrift New Work. Interessanterweise ja in keinem anderen Land so wie in Deutschland mit diesem Label, ne? Wie habt ihr das so erlebt? Ihr habt ja auch viel drüber geschrieben. Mittlerweile ist ja dieses Wort ausgelutscht für sehr, sehr viele. Ich halte mich jetzt auch gar nicht so sehr dran fest. Wichtig ist ja, worüber man spricht, was sind so die Inhalte, aber dieser Hype, dieses Phänomen New Work in Deutschland, also was ist denn so dein Blick da drauf? Das hatte ja dann so einen Peak, die Tagesschau berichtete, die Apothekenumschau hat es auf der Titelseite, weiß ich noch, mittlerweile kann es keiner mehr hören. Ich meine, es gibt ja viele dieser Hype-Bewegungen und das war offensichtlich auch eine.
Mhm,
obwohl da ja auch viel drinsteckt, was heute noch relevant ist, um das noch nachzuschieben
vielleicht. Ja, absolut. Wir haben ja auch so eine Konferenz, Work Awesome heißt sie zum Glück und nicht New Work Awesome,
genau.
Bei der es um genau diese Fragen ja immer wieder geht. Ne? Wie verhandeln wir gemeinsam unsere Arbeitswelt neu?
Ja, genau.
So, was passiert gerade? Und das spielt momentan, spielt KI, spielt Technologie eine Riesenrolle bei der Frage, wie wir unsere Arbeitswelt neu gestalten. Ich habe dieses Label New Work nie verstanden, weil mir nie klar war, was das New jetzt daran ist. Ne? Denn Arbeit verändert sich immer und hat sich immer verändert. Und eigentlich ist sie jeden Tag new, wenn du drauf guckst. Und natürlich gibt es Prozesse, die über einen gewissen Zeitraum gleich bleiben. Aber wenn sich so ein Prozess nie verändert, dann wirkt er irgendwann auch zerstörerisch. Also wir müssen ja immer erneuern. Deswegen geht's vielleicht im Kern um die Frage, wie schaffen wir es, Organisationen zu bauen, die permanent in der Lage sind, sich an den richtigen Stellen zu erneuern.
Ja.
Und dazu gibt es natürlich ganz viele kluge Menschen, die sehr viele kluge Bücher geschrieben haben. Die einfachste Antwort darauf ist vielleicht, dass man sich sehr klar sein muss, was der vollkommen unveränderliche Kern ist. Und der ist selten zu verhandeln. Also bei Brand 1 ist der Kern zum Beispiel die Mission, Menschen mit Zukunftszuversicht zu versorgen. So. Das können wir und wollen wir nicht ändern. Ob wir jetzt ein Magazin daraus machen, eine Konferenz, eine Online-Session, eine App, ein weiß ich nicht was, das ist eigentlich egal. Das kann sich über die Jahrzehnte ändern. Ne? Aber diese Mission, wofür stehen wir? Wir stehen für Zukunftszuversicht. Die darf sich erstmal nicht ändern. Und wenn man das schon mal klar hat, dann kannst du ja schauen, was sind die verschiedenen Bereiche, aus denen meine Arbeit sich nähert. Und bei uns sind es vor allem Menschen. Also wir haben keine Maschinen, die irgendwas bauen. Jeder Computer, mit dem wir arbeiten, ist total austauschbar. Wir haben Menschen intern und wir haben Menschen extern auf der Kundinnenseite. Und diese Menschen müssen miteinander, diese Menschen brauchen Prozesse und brauchen Orte, auch virtuelle Orte, wie so ein Heft, wo sie miteinander in den Austausch gehen. Deswegen für uns selbst bedeutet New Work oder uns immer wieder neu zu erfinden, diese Art der Interaktion zwischen Wissen und den Menschen, die dieses Wissen tragen und voranbringen, zu gestalten.
Aber interessant, dass diese Klischees entstanden sind von Obstkörben und Bällebädern, ne? Da haben die Medien, glaube ich, sind auch nicht ganz unschuldig dran.
Naja, das ist doch ein geiles Bild, oder? Also, guck mal, wir kommen aus dieser Vorstandsvorsitzenden anzugtragenden Schlipswelt und dann waren die Bällebäder einfach ein grandioses visuelles Gegenstück dazu. Also natürlich hätte ich auch so ein Bällebad zur Veranschaulichung von New York gemacht. Und was wofür das Bällebad ja auch steht, ist, Arbeit darf Spaß machen. Das Bällebad steht vielleicht auch dafür, dass Interaktionsformen neu definiert werden können. Ne? Das heißt, die Interaktion kann an so einem Konferenztisch stattfinden, die darf aber auch gerne in der Kaffeeküche jetzt so ganz spießig 70er, 80er Jahre mäßig oder im Bällebad, das war dann Ende der, wann war das eigentlich? Wann fing eigentlich New York an?
Ja, 2014 war irgendwie so ein Jahr, in dem viel passierte und Xing hat ja dann auch viel mit der New Work Experience Konferenz dafür getan, obwohl dieser Friedrich Bergmann, der sich ja viel ausgedacht hat, ja immer von neuer Arbeit interessanterweise sprach. Der hat ja nie von New Work in diesem Terminus gesprochen, aber lass uns da vorne schauen. Du hast schon KI angesprochen. Wie verändert KI eure Arbeit hier bei Brand 1?
Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also KI ist auf der einen Seite unser Todfeind, wenn es um die freie Verfügbarkeit von hochwertiger Information geht. Auf der anderen Seite ist sie unser Kumpel, wenn es um unser zukünftiges Geschäftsmodell geht. Denn wenn alle auf jeden Inhalt in jeder Größenordnung beliebig Zugriff haben, dann ist die Kuratierung, die Auswahl und das Weglassen das Besondere. Und das können wir sehr gut. Und deswegen schauen wir, wir schauen auf der einen Seite auf KI in unserem Markt wirklich mit großer Sorge, weil für viele Menschen Information auch nichts mehr wert ist. Ne? Also Leute glauben, wenn sie 10 Euro an OpenAI zahlen, dann bezahlen sie damit die Inhalte, die in ChatGPT gibt. Nein, die Inhalte sind erstmal geraubt und niemand wurde dafür bezahlt. Irgendwann wird jemand dafür zahlen müssen. Aber auf der anderen Seite gucken wir, wie gesagt, auch so darauf, dass wir sagen, was ist das Besondere an uns? Das Besondere an uns ist schon immer, dass wir weglassen können. Als Redaktion hast du Zugriff auf unendlich viele Informationen und du musst sie für deine Leserschaft beschneiden. Das ist unser Job. Ja? Nicht alles zu drucken, was wir wissen oder was die Welt da draußen weiß, sondern nur das rauszufischen, was gut ist. Wir nutzen KI als Tool, intern, vor allem im Marketing und im Sales-Bereich. Also sowas wie eine Marketingkampagne oder das Analysieren von Daten oder SEO. Das funktioniert heute ohne KI überhaupt gar nicht mehr. Wir nutzen KI natürlich auch als Recherchetool. Auch im Fact-Checking zunehmend.
Aber welcher KI kannst du wirklich glauben?
Keiner kannst du wirklich glauben. Nein, das machen ja alle.
Du musst eigentlich mit mehreren KIs arbeiten.
Ich persönlich arbeite immer mit dreien parallel. Ja. Ich weiß nicht, wie es die Kolleginnen und Kollegen machen, aber ich glaube, es hat jeder mehrere am Start.
Ja.
Und jetzt, wenn du sowas wie Fact-Checking machst, dann kannst du KI natürlich benutzen, um Quellen, zum Beispiel auch englischsprachige Quellen, irgendwie übersetzen zu lassen, anders zur Verfügung zu stellen, schnell auswerten zu lassen und so weiter. Aber am Ende musst du das, was da als Empfehlung rauskommt oder als gechecktes Fact, das musst du leider nochmal double-checken und schauen, okay, entspricht das dem, was, oder entspricht das den Richtlinien, die wir selber an unserer Arbeit haben? Ich glaube, eins kann ich ganz sicher sagen, KI wird bei uns niemals einen redaktionellen Inhalt autonom und unbenannt oder wir werden niemals was publizieren, was von einer KI stammt, ohne dass wir das genau so nennen und ohne dass wir das, also mir fällt kein Fall ein, in dem wir es gern machen. Natürlich im Marketing schon, ne? Mhm. Also lassen uns irgendwelche Bilder generieren, um Abos zu verkaufen. Das ist nicht das Ding, aber du wirst in so einem Heft oder auch bei einem digitalen Produkt von uns wahrscheinlich niemals, sage ich jetzt heute, im Jahr 2026, einen Artikel lesen, der von einer KI verfasst wurde. Mhm.
Der Will.i.am von den Black Eyed Peas, der Frontmann, der wurde mal gefragt, ob er glaubt, dass die Menschen in Zukunft KI-generierte Musik hören. Also wir haben ja natürlich jetzt auch schon Musik auf Spotify und Co. Aber ob er glaubt, dass das die Zukunft wird. Und da hat er gemeint, er glaubt nicht, dass es irgendwie so kommt. Er geht fest davon aus, hat er gesagt. Und mich würde mal interessieren, wie du so die Zukunft der Medien siehst. Glaubst du, dass wir immer mehr KI-generierte Inhalte haben werden? Glaubst du, dass sich die Human-Generated Contents aber dann halten werden? Glaubst du, es wird fusionieren an vielen Stellen?
Also ich glaube, die große Menge an Inhalten, mit denen wir interagieren, ne, das ist ja nicht nur Wissen oder Nachrichten, das sind ja auch Inhalte, die uns zum Beispiel helfen, keine Ahnung, eine Gebrauchsanweisung lesen zu können, ein Gerät zu verstehen oder Inhalte, die wir brauchen, um uns auf ein Meeting vorzubereiten. Ein Großteil dieser Inhalte wird durch die, ja, was sagt man da, Algorithmen von KI gehen, ne? In der Zukunft, das sehen wir heute schon. Heute haben wir noch das große Problem, dass wir es nicht begrenzen können. Also wir werden ja alle überschüttet gerade. Das ist auch mein Overload. Thema von meinem Buch. Genau, wir werden überschüttet von AI-Slop in allen Bereichen. Und werden dem nicht mehr so richtig Herr, weil die Systeme einfach zu leistungsfähig sind. Das ist eine Frage der Zeit, ne? Also auch, ich glaube, in 3-4 Jahren in der Zukunft werden Systeme besser sein, um Informationen zu verdichten für uns. Also ein Großteil der Alltagsinformation wird KI generiert sein in unserem Leben, auch weil wir Systeme haben, die uns dabei helfen, Informationen und Wissen zu bewerten, zu kuratieren, auf uns zuzuschneiden, zu personalisieren. Und dafür muss es digital sein und dafür muss es einmal verstanden worden sein von einer KI. Und dann wird es aber einen Layer geben, vielleicht 10%, 20%, 30% der Inhalte, mit denen wir interagieren, bei denen wir wollen, dass dieser Layer ein menschlicher ist. Und dieser Layer wird wichtig sein, vor allem für die menschliche Nähe.
Guck mal, wir reden jetzt ja darüber, ob es so Wasserzeichen gibt für KI-generierte Inhalte. Vielleicht werden wir das irgendwann erleben für Human-Generated Content, damit wir auch wirklich sicher sind, dass ein Mensch geschrieben.
Absolut. Also, ich meine, wenn wir jetzt hier nicht gegenüber säßen, sondern wir beide uns nur in einem Video-Call sehen würden, wir könnten nicht mit Sicherheit sagen, ob der andere real ist oder
KI. Das ist der Avatar vom Rad.
Der Avatar vom Rad, genau. Also wir brauchen diesen Layer an Menschlichkeit, da wo wir ja in Beziehung zu anderen Menschen gehen wollen, das ist ja ein Grundbedürfnis, Beziehungen zu haben. Und da, wo wir es wollen, dass uns ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen führt, begleitet und voranbringt. Ja, also das, um jetzt auf unser Magazingeschäft, um dieses Beispiel zu nehmen, wir glauben fest daran, dass es in der Zukunft Leute geben wird, die große Lust haben, dass die Informationen zu lesen, zu hören, zu sehen, von denen sie wissen, dass eine Gruppe namens Brand 1 sie für wichtig, relevant und schön genug befunden hat, dass sie auf sie losgelassen werden. Ne? Also dann steckt ja auch mehr in der Information. Es ist nicht mehr nur die Geschichte, sondern es ist die Geschichte verpackt mit dem guten Gewissen. Damit hat sich eine Redaktion befasst, die ich gut finde und der ich folge.
Ja.
Und das gilt ja auch für Marken, ne? Also viele Marken, glaube ich, werden auch zu solchen, ja, manche nennen es Gatekeepern. Ich finde schöner den Begriff des Vertrauenssiegels. Mhm. Und das muss dann menschgemacht sein. Es geht gar nicht anders.
Und wie guckst du so auf Corporate Publishing? Also alle Unternehmen wollen jetzt senden, schon seit einer Weile. Wir hatten auch früher Corporate Blogs vor Ewigkeiten. Und jetzt sind alle auf ihren Social Media Seiten unterwegs und versuchen am Ende aber natürlich ihren Kram zu verkaufen. Es hat nicht wirklich so viel mit Journalismus zu tun. Auch wenn es manchmal den Anschein macht, also es gibt, ne, Red Bull Magazin, es gibt ganz, ganz viel. Wie guckt ihr da so drauf?
Na, wir machen selber Corporate Publishing. Wir werden ehrlicherweise gerade, sind wir Nutznießer dieser Vielfalt an medialen Formen, weil Kunden eben von Journalisten gemachte Inhalte haben wollen. Das ist Corporate Publishing von so Unternehmen wie Brand 1, haben ja viele Verlage. Du kannst dich darauf verlassen, dass eine Person sich damit beschäftigt, herauszukitzeln, was ist die Art der Erzählung, was ist der Inhalt der Erzählung, der nicht von meiner PR-Abteilung kommen könnte. Und das sind dann in der Regel auch Sachen, mit denen sich auch auf der anderen Seite, ne, der RezipientInnen, die Leute lieber befassen, als wenn du jetzt einfach nur eine blöde PR-Meldung rausschickst. Auch wenn sie KI generiert ist und auch wenn du deiner KI sagst, schreib diese PR-Meldung so, dass sie Aufmerksamkeit erzielt.
Wie ein, ne? Brand 1-Cover.
Wie ein, genau, schreib diese PR-Meldung wie ein Brand 1-Cover. Da kommt übrigens nur Müll raus. Probiert's mal aus.
Ja. Also ihr arbeitet dann auch für Unternehmen und erstellt dann mal eine Sonderausgabe zum, keine Ahnung, Jubiläum, was auch immer.
Also es ist sowas wie Sonderausgaben zum Jubiläum, aber es sind vor allem auch, sind wirklich sowas wie Branchenreports. Also wir haben mit Chibo jetzt, ich glaube, seit 14 Jahren den Kaffee-Report, den wir jedes Jahr rausbringen. Es gibt einen Gesundheitsreport, es gibt sowas wie Neuland, das sind Hefte, die eine Region vorstellen und die Unternehmen, die in einer Region besonders sind und außergewöhnlich. Also bis hin zu Corporate Podcast. Also wir haben zum Beispiel mit der Firma Migro oder mit der Migro Stiftung in der Schweiz jetzt schon in der dritten Staffel einen Podcast, der sich mit den Themen auseinandersetzt, die die Migro Stiftung treiben. In diesem Fall geht es eben darum, wie kann man Gründung so gestalten und voranbringen, dass am Ende was Gutes dabei rauskommt.
Und ihr habt auch ein tolles Magazin gestartet mit dem Carlsen Verlag. Weil, haben wir hier im Podcast übrigens auch schon mal drüber gesprochen, mit dem Guido Neuhaus von Carlsen K. Also, ich meine, es gibt noch viele Geschichten zu erzählen. Gibt's auch so Dinge, wo du sagst, das würden wir gerne nochmal machen? Ich meine, für Senioren zum Beispiel könnte man doch mal was machen. Die Gruppe wird jetzt immer größer.
Ich finde es so lustig, dass du Senioren sagst, weil wir tatsächlich gerade ein Konzept entwickeln.
Ja, ich mach mit.
Dafür,
wie, auf einen Podcast für Senioren.
Ja, bitte, lass uns das gemeinsam machen. Die Suchfrage ist, wie schaffen wir es, Senioren mit den Informationen zu versorgen, die sie brauchen, um ein Wirtschaftsleben nach oder ein Arbeitsleben nach der Rente zu beginnen?
Ja.
Weil das betrifft 60% von allen Leuten, die über 65, 67 sind, die werden weiterarbeiten wollen oder müssen.
Ja.
Und für die gibt's kein Wirtschaftsmagazin. Lass uns das gemeinsam machen.
Ja.
Okay, super.
Ihr hört es hier zuerst. Was machst du, wenn du nicht arbeitest? Kannst du überhaupt abschalten? Also jemand wie du, der neugierig ist, der an spannenden Themen mit spannenden Menschen arbeitet, wie ist das mit dem?
Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt sowas sagen, wie abends gehe ich dann segeln oder ich kümmere mich um mein Pferd und dann kann ich total gut abschalten. Ich kann tatsächlich kaum abschalten. Das ist vielleicht auch wirklich meine größte Schwachstelle. Mir gehen die Themen und mir gehen Probleme, aber auch Ideen bis in die Nacht nach. So, das ist manchmal für meine Freunde total nervig, weil ich auch denen dann davon erzähle, jetzt sowas wie das Wirtschaftsmagazin für Senioren. Ich wünschte mir, ich könnte besser abschalten. Ja, ich versuch's durch Sport, Freunde und
Musik wäre eigentlich
Musik. Na, Musik eher konsumierend bei mir. Mhm. Ja, und zu sagen, wie ich habe in den letzten Jahren wirklich entdeckt, wie wahnsinnig gerne ich meditiere. Hätte ich nie gedacht.
Mhm.
Aber Das sind so die Dinge, die mich...
Bei der Arbeit oder außerhalb?
Nee, außerhalb der Arbeit. Aber wenn ich mal in einer extrem stressigen Situation bin, dann wende ich natürlich das an, was ich beim Meditieren gelernt habe.
Ja.
Und das finde ich so lustig, weil es gab mal so einen Podcast von so einem US-Amerikaner, von Dan irgendwas, vergessen wie er heißt. Der hatte einen, auch so einen New Work Podcast, und irgendwann drehte er sich und ab einer Folge redete er nur noch darüber, wie wichtig Meditation ist. Und ich dachte damals, was für ein Schwachsinn, was soll das jetzt? So, heute bin ich da fast angekommen und merke, wie gut es ist, wenn du so ein an Signalen reiches Leben hast, wie wichtig und gut es ist, dass du selber für dich Momente und Situationen und auch Wissen anschaffst, da rauszukommen und dich zu entsignalisieren und das, was du denkst und fühlst, zu reduzieren auf ein, zwei Dinge.
Mhm.
Das ist gut. Es fühlt sich gut an, wenn man das kann.
Und man kommt ja auch dann oft erst auf richtig gute Ideen, ne? Wenn man Abstand nimmt und in eine Pause geht und das Gehirn anfängt, das überhaupt erstmal alles zu verarbeiten, was man da so aufnimmt. Welches Magazin liest du noch? Oder kannst du ein, zwei nennen, die dir gut gefallen? Ob es jetzt Wirtschaft ist oder was anderes? Ich nehme mal an, dass du schon noch Print in die Hand nimmst.
Ja, aber relativ wenig. Also deswegen schockiert mich die Frage jetzt gerade selber, ehrlicherweise. weil ich lese tatsächlich fast nur digital, weil ich sehr, sehr selektiv lese. Ich mag den Economist immer noch total gern. Das ist so die Standardantwort, auch wenn man einen Journalisten fragt. Aber ich mag ihn wirklich. Ich mag diese Art der Schreibe. Und ansonsten, ich bin da sehr eklektisch. Also ich guck mir mal eine Ausgabe von irgendeinem brasilianischen Kunstmagazin an und ich gucke mir eine Ausgabe von irgendeinem englischen Sportmagazin an und versuche eher Trüffel zu suchen, da wo ich sie bisher noch nicht entdeckt habe. Also es gibt wenig Medien, die ich wirklich dauerhaft abonniert habe, und ja, die meisten, wie gesagt, digital.
Ja. Und kannst du abschließend noch ein Buch mit uns teilen, das dir gut gefallen hat?
Ja, ich kann einen Roman mit dir teilen. Ich habe im letzten Jahr, wir haben ja selber auch sehr, sehr viele Bücher gemacht. Und das heißt, ich beschäftige mich professionell mit Büchern ganz häufig und habe gemerkt, seit ich das tue, dass ich nur noch das erste Drittel von Sachbüchern lese oder Fachbücher. Weil die meisten Autorinnen und Autoren im ersten Drittel alles verschießen, was interessant ist. Und dann kommt eigentlich nur noch das, von dem der Verlag sagt, du, unter 250 Seiten darf es nicht werden, sonst können wir den Verkaufspreis nicht rechtfertigen. Und ganz viele Sach- und Fachbücher werden einfach langweilig am Ende. Deswegen will ich jetzt gar keins empfehlen, sondern ich möchte morgen und immer wieder morgen empfehlen, einen Roman, der jetzt auch schon 3 Jahre alt ist, glaube ich, oder 4, der mich aber wirklich verzückt hat, weil er in der Gaming-Branche spielt. Und es war eine Branche, mit der ich bisher wenig zu tun hatte.
Mhm.
Und ich habe über die Protagonisten kennengelernt, wie funktioniert der Business-Wettbewerb im Gaming. Und das ist ein eiskaltes Feld. Also ich glaube, damit werde ich mich auch nochmal mehr beschäftigen. Dieser Roman war der Anfang dazu.
Spannend. Schon wieder eine neue Welt, in die du dich reinbegeben kannst.
Ja.
Vielen Dank, Holger, für die Zeit und die Einblicke in deine und in eure Story. Macht weiter so. Viel Spaß beim Umzug. Der steht ja jetzt erstmal an. Und wenn alle Kisten ausgepackt sind, dann komme ich mal vorbei und dann reden wir über die Seniorensache.
Das machen wir sehr gern. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Danke dir. In diesem Sinne, bis bald. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge mit Holger Volland, CEO Brand 1. Wenn es euch gefällt, dann klickt auf Abonnieren. Ihr könnt den Podcast auch bewerten mit 5 Sternen in eurer Podcast-App und ihr könnt dort auch eine Rezension hinterlassen. Außerdem könnt ihr diesen Podcast mit einer digitalen Donation, mit einer Spende supporten. Dazu gibt es jetzt eine digitale Kaffeekasse auf PayPal. Findet ihr in den Shownotes. Geht einfach auf paypal.me/GabrielRath.
Ihr findet auch alle Infos rund um den Podcast und mich auf meiner Webseite www.gabrielrath.com. Ihr könnt mich auch als Keynote-Speaker buchen oder als Moderator oder mit mir zusammenarbeiten. Ich bin als Story-Coach unterwegs und helfe euch, eure Story so zu erzählen, dass Menschen euch zuhören und mit euch zusammenarbeiten wollen. Wir starten jetzt schon wieder weiter in die nächsten 400. Folge 401 erscheint schon diese Woche Freitag. Lasst mal von euch hören, wie euch das Ganze gefällt, wen ihr euch wünscht, was ihr so denkt. Schreibt mir bitte eine Mail, ich meine das ernst, geht auf meine Website gabrielrath.com oder über LinkedIn zum Beispiel, wo auch immer, connectet gern mit mir. Vielen Dank fürs Zuhören in all den 400 Folgen. Auf die nächsten 400 in diesem Sinne. Macht's gut, bleibt gesund und bleibt connected.